Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, Episode Nummer 37. Heute an meiner Seite mein Leinmeter am Mikrofon, Stefan Lustdorf. Grüß dich, Gusti.
Hi, Robi, wie geht's dir?
Alles gut soweit, man hört es ein bisschen, leichter Schnupfen kündigt sich an. Ich hoffe, ich komme noch drum rum. Und dir?
Du, alles gut, außer viel Schneeschippen zurzeit bei uns in Nürnberg. Ansonsten alles gut, wunderbar.
So ist es, also zumindest die Arme sind schon mal aufgewärmt bei uns beiden, glaube ich. Jetzt schauen wir, dass wir die Schwimmbänder auch noch hinbekommen. Stefan, genau. Wir schauen auf die heutige Inhaltsangabe. Wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast aus der NHL, den wir gleich zuschalten werden. Dann haben wir ein Team to watch. Das sind die New York Rangers heute. Dann gab es Trade-Alarm in der NHL. Zwei Trades, zwei Gerüchte. Und last but not least feuern wir wie immer 6 Schlagschüsse zur aktuellen Lage der Liga ins Mikrofon. Wir haben vor ein paar Tagen mit JJ Peterka gesprochen. Und den schneiden wir jetzt einfach mal ganz frech dazu. Ich freue mich sehr, dass uns jetzt JJ Peterka zugeschaltet ist vom Utah Mammoth. Das erste Mal, dass ein NHL-Spieler, also ein Aktiver, außer Stefan Lustdorf natürlich, ein zweites Mal in der Show ist. Deswegen ganz herzlich willkommen. Wird heute keine Vorstellung geben, denn wir haben ihn ja schon vorgestellt in Episode 20. Jeder, der nochmal reinhören möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Aber ich glaube, man muss ihn nicht mehr vorstellen. Ganz kurzes Servus JJ gibt's deshalb. Grüß dich.
Servus, hi.
Hi JJ.
JJ, allen voran Gratulation natürlich zur Nominierung für die Olympischen Spiele 2026. Bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, wie hast du es denn erfahren und wie war deine Reaktion?
Der Harry hat mich angerufen, der Haltkreis. Er hat gesagt, natürlich, Freude war riesengroß. Schon Kindheitstraum, irgendwann mal für Deutschland bei Olympia aufzulaufen. Vor allem, denke ich, mit dem Kader, den wir dieses Jahr dann auch haben. Wird, denke ich, was ganz Besonderes und ich habe mich riesig gefreut.
Ich glaube, eine wirklich große Überraschung war es ja eigentlich nicht. Also ich glaube, jedem war klar, dass JJ Peterka mitgenommen wird, nachdem was du in der NHL ablieferst. War für dich, JJ, die größere Überraschung, dass es nicht diese Vorabnominierung geworden ist unter den ersten 6 Spielern im Frühjahr, Sommer 2025?
Was heißt Überraschung? Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keinen Vertrag. Bin ich ja in den Sommer gegangen ohne Vertrag, deswegen habe ich mich einfach nur auf die Saison vorbereitet und ob es jetzt die Nominierung erst im Januar war oder ich weiß gar nicht, wann die anderen Jungs nominiert wurden im Sommer, denke ich, am Ende des Tages spielt nicht wirklich eine Rolle, weil wir da alle zusammen am Eis stehen werden, deswegen war es kein Problem für mich.
Ja, aber du selbst hast nicht gezittert, oder? Sorry, Stefan.
Alles gut.
Gezittert wahrscheinlich nicht, nein. Natürlich weiß ich, dass ich auch meine Leistung bringen muss, dass so eine Nominierung stattfindet.
Ja, ich glaube, das war eine relativ sichere Sache. Also da hätte man keine gute Quote bekommen beim Wetten darauf, glaube ich, ja. JJ, versuch uns ein bisschen mit reinzunehmen, wie der Ablauf aussieht für euch jetzt, vor allem die Spieler aus Nordamerika. Wann ist dein letztes reguläres Saisonspiel vor der Olympiapause und wann geht's dann nach Italien?
Tatsächlich weiß ich das gar nicht ganz so genau. Also das wird, glaube ich, relativ gut für uns alle geplant. Wir fliegen von New York mit einem Charter dann direkt nach Mailand. Ich glaube, wir haben unser letztes Spiel am 5., wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, wir fliegen dann am 7. Irgendwie so ist, glaube ich, der Plan. Aber wir haben 10 Spiele oder so noch bis dahin, 12 Spiele noch. Deswegen scheint es dann doch irgendwie noch ein bisschen weit weg zu sein, auch wenn es ja nur noch weniger als ein Monat ist.
Wie ist es mit der Eisqualität in Italien? Bekommst du das irgendwie mit? Es wird ja viel drüber geredet, wird die Arena fertig. Wie wird das Eis sein? Macht man sich Sorgen, dass es am Ende vielleicht doch nicht nach Italien gehen könnte?
Ich habe tatsächlich ich glaube gestern war das, haben die, glaube ich, ein Testspiel gemacht, was, glaube ich, ganz gut gewesen ist. Ich denke, die werden das hinbekommen. Also ich habe auch viele Videos jetzt gesehen von beiden Hallen wirklich. Und ich glaube, am Ende des Tages werden wir sowieso alle schauen, dass wir das Beste draus machen. Aber ich mache mir, was das jetzt angeht, wirklich gar keine Sorgen.
Jetzt hat der Nico Sturm erzählt, dass er bei den Minnesota Wild schon eine Art Briefing hatte von der NHL über den Club, dass, wie soll ich das sagen, rein organisatorisch die Dinge nicht so komfortabel ablaufen werden, wie das in der NHL der Fall ist, um es mal so zu übersetzen. Hattet ihr auch schon so ein Briefing, so ein Meeting, wo euch das erklärt wurde?
Ja, also wir haben schon mitbekommen, dass, denke ich mal, die NHL-Standards schon noch ein bisschen weiter oben sind, was das alles angeht. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es Olympia. Jeder will das spielen, deswegen werden die Sachen außenrum, denke ich, ein bisschen Nebensache sein.
Ich glaube, da muss man auch ein bisschen fair sein. Also die Olympia ist so ein großes Event. Also ich habe das Glück gehabt, auch ein paar Mal hinfahren zu dürfen. Da war nie alles perfekt. Also die einzige Olympiade, glaube ich, bei dem wirklich alles funktioniert hat, damals war 2002 in Salt Lake City. Und das war, weil du in der fertigen Halle gespielt hast, die schon vor Ort gewesen ist. Also Turin 2006 damals war genauso, du hast so ungefähr das Gefühl gehabt, du bist auf einer Baustelle gewesen. Das ist unglaublich aufwendig alles. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass die Halle vorher fertig ist. Sie wissen ja wirklich schon lange genug Bescheid, aber ich glaube, es ist genauso, wie der JJ gesagt hat, für die Spieler an sich, wenn du da die Chance bekommst, bei Olympia in so einem Turnier vor allem Besten gegen die Besten spielen zu dürfen, dann ist dir das im Endeffekt egal, wie und wo das stattfindet. Du willst einfach nur hin und willst dein Bestes geben. Also für uns, glaube ich, für die Zuschauer, für die Fans vor Ort wird es sehr viel problematischer und unangenehmer werden als für die Spieler.
JJ, für dich werden es ja die ersten Olympischen Spiele deiner noch jungen Karriere sein. Wie würdest du das einordnen? Also ich kann mir vorstellen, du hast schon so viel erlebt, erstes NHL-Spiel, erster NHL-Punkt, erstes Tor, Profi-Einsatz in der DL. Wo würdest du das einordnen, dass du ja jetzt erstmals überhaupt zur Olympia fahren darfst?
Ja, die Nominierung auf jeden Fall schon ganz weit oben. Wo ich es am Ende des Tages einordne, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die Frage müsste mir mehr dann nach dem Turnier stellen. Ja, aber ich glaube einfach, weil die Vorfreude auch schon so groß ist, denke ich, dass das echt riesencool wird und definitiv auch ein Highlight meiner Karriere wird.
Lass uns gerne auch ein bisschen über den Kader sprechen. Es sind jetzt 6 aktive NHL-Spieler, 3 aus der AHL, die dazukommen, einer aus der Schweizer Nationalliga, also Dominik Cahun. Für dich, JJ, oder Frage an euch beide eigentlich, würde mich wirklich interessieren, für euch jeweils der beste deutsche Nationalmannschaftskader aller Zeiten?
Ich glaube, schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir schon dieses Jahr sehr, sehr gut aufgestellt sind. Weil ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war oder ob es überhaupt schon mal war, dass so viele Spieler auch in Nordamerika sich festgespielt haben und vor allem dann auch in der NHL spielen. Wenn man Leon anschaut, wie dominant auch alles, glaube ich, hatte man es so auch noch nie. Deswegen würde ich schon den Kader relativ weit oben einordnen.
Ja, ich glaube schon, dass man einzig und allein aufgrund von Spielern wie Leon, JJ, Stützle, Seider, Sturm, die Grubauer, die Anzahl NHL-Spieler und ja nicht nur Leute, die jetzt drüben ein bisschen mitspielen oder so, sondern wirklich ja gute NHL-Spieler sind. Diese Anzahl haben wir noch nie so gehabt. Ich glaube, was die Spieler aus der DL angeht, ist die Qualität, sage ich jetzt mal so, wie sie früher auch schon gewesen ist. Auch früher gab es gute Eishockeyspieler aus der DL, aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, muss man schon sagen, dass wir vor allem, was die Qualität der Topspieler angeht, noch nie so eine Mannschaft auf dem Eis stehen haben, was natürlich auch den Druck ein bisschen erhöht oder die Erwartungshaltung. Druck ist falsch. Aber die Erwartungshaltung ein bisschen erhöht und aber auch die Vorfreude, glaube ich, für uns alle. Wie gesagt, wir warten, Fans alle zusammen warten seit langer Zeit auf dieses Turnier und für uns Deutsche warten wir wirklich, haben wir es eben noch nie gehabt, dass wir 6 NHL-Spieler auf einen Schlag haben und dann noch 3 Spieler aus der American Hockey League mit Lukas Reichel, jemand, der auch schon über 100 Mal in der NHL gespielt hat. Also diese Anzahl Spieler hatten wir so noch nicht. Früher waren es auch gute Spieler mit Gotsch, Erhoff, Seidenberg, Schubert. Aber ich glaube, das Level, was wir jetzt haben, ist nochmal ein Stückchen drüber.
Stefan, dann gleich nochmal an dich hinterher, weil ich glaube, JJ wird das nicht wirklich beantworten können. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass es schwer zu beantworten ist. Aber in der Medienlandschaft in Deutschland gab es ja durchaus auch ein paar Diskussionen. Jetzt natürlich nicht wegen den NHLern, vielleicht über den einen oder anderen AHLer, der nicht dabei ist. Maxi Suber, den JJ ja auch ganz gut kennt. Arno Tiefensee, der auch sehr gut hält in der AHL. Aber vor allen Dingen bei den deutschen Spielern, Stefan, gab es dann doch viele Diskussionen, die man mitbekommen hat in den letzten Tagen. Da haben Leute besser gepunktet. Es hat auch nochmal andere Rollenspiele gegeben. Viele wurden überraschend nicht berücksichtigt. Deswegen die Frage an dich, Stefan, wie siehst du die Kaderzusammenstellung, insbesondere ja bei den Spielern in der Tiefe, wie man so schön sagt?
Ich glaube, im Endeffekt können wir uns darüber freuen, dass wir so viele Leute haben, die über unseren Kader schimpfen und der Meinung sind, dass wir so viel bessere Spieler haben, die nicht mitfahren. Sprich, wir haben eine sehr tiefe Mannschaft. Du wirst immer wieder Diskussionen haben, wenn es darum geht, wer dabei sein sollte, wer nicht dabei sein sollte. Im Endeffekt ist das eine Entscheidung, die nur der Harry mit seinem Trainerstab treffen kann und muss. Natürlich gibt es verschiedene Meinungen. Auch ich habe, was den einen oder anderen Spieler angeht, mit Sicherheit ein bisschen eine andere Meinung. Aber im Großen und Ganzen ist jeder Spieler, der jetzt zu Olympia fährt, ein Spieler mit hoher Qualität, der sich diese Nominierung verdient hat, und die Art und Weise, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, die müssen wir dem Harry Kreis überlassen. Das ist seine Aufgabe. Dafür übernimmt er die Verantwortung. Und wie gesagt, nochmal, ich bin froh, dass es diese Diskussionen gibt, weil das bedeutet, dass wir viele gute Eishockeyspieler haben, die für diesen Job überhaupt in Frage kommen.
JJ, dann drehe ich die Frage mal ein bisschen um zum aktuellen Kader, also für Olympia. Auf wen freust du dich selbst am meisten von den Spielern, die dabei sind? Mit wem würdest du gerne zusammenspielen? Und vor allem auch, in welche Reihe wärst du, Harry Kreis, würdest du dich selbst aufstellen?
Ja, gute Frage. Also natürlich auf die ganzen Jungs, mit denen ich früher in der DL zusammengespielt habe oder gegeneinander gespielt habe. Ich glaube, das ist immer ziemlich coole Sache, auch bei den Weltmeisterschaften. Einfach mit den Jungs dann wieder zusammen zu sein. Auf jeden Fall auf dem Leon. Mit dem Leon habe ich noch nie zusammengespielt. Denke, das wird eine richtig coole Sache. Ja, rein technisch gute Frage. Also wie gesagt, mit dem Leon noch nie gespielt. Wäre natürlich mal cool, neben ihm zu stürmen. Auf der anderen Seite habe ich die ganzen U-Weltmeisterschaften habe ich immer mit dem Timmy gespielt, und das hat auch super geklappt. Würde mich auch super freuen, mit dem zu spielen. Also ich glaube, was das angeht, bin ich einfach gespannt, was der Harry vorhat, und ich werde mit beiden, sage ich mal, sehr zufrieden sein.
Jetzt gibst du mir gerade schon die Steilvorlage, Pass in den Slot. Die Reihe mit Stützle oder eine mögliche Reihe mit Stützle. Ich habe ja selbst für mich daheim so ein bisschen schon rumgetüftelt, wie ich das aufstellen würde. Und ich habe mir gedacht, so eine Draft 2020er Reihe mit dir, JJ, mit Tim Stützle und mit Lukas Reichel. Alle aus einem Jahrgang, alle drei unter den ersten 34 Picks gezogen worden. Also klingt nach einer spannenden Formation. Wie seht ihr beide das?
Ja, wär auf jeden Fall ziemlich cool. So haben wir auch bei der U20-WM, glaube ich, die letzten Spiele dann bei der Relegation gespielt, was auch super geklappt hat, weil mit viel Tempo spielen, viel Spielwitz, und ich denke, das haben wir auch über die Jahre alle gut beibehalten. Deswegen wäre das auch eine coole Formation, wenn das so zustande kommt.
Ja, ich glaube auch. Also wir haben wirklich viele gute Optionen mit Top-Spielern. Ich könnte mir auch, je nachdem, auch ein Freddy Tiffels passt meiner Meinung nach sehr gut von seiner Spielart und Weise zu diesen Jungs dazu. Ich glaube, der Harry wird einiges probieren. Sicherlich, was Trainingszeiten angeht oder so, ist es jetzt nicht so viel her, aber ich glaube, vor allem die Spieler aus Nordamerika sind es ja doch auch gewöhnt, dass man ein bisschen durchwürfelt immer, und vor allem was unsere Top 6 angeht, mache ich mir keine großen Sorgen, dass wir viel Qualität auf dem Eis haben. Also es ist schon einiges da, und es wird mit Sicherheit Spaß machen zu sehen, wer am besten zu den anderen passt.
Bis dahin können wir schon ein bisschen fachsimpeln. Habt ihr drei dann, JJ, auch ein sehr enges Verhältnis, also Stützle, Reiche und du?
Ja, also wir schreiben immer über die Saison hinweg. Natürlich ein bisschen intensiver wird es dann auf die Spiele gegeneinander so immer losgeht. Aber so, ja, verfolgt man sich natürlich, wie bei den anderen halt immer die Saison läuft, und tauscht sich da aus, das auf jeden Fall.
Wie wird es dann mit Leon werden, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf? Also schreibt ihr euch erstens auch so und zweitens, ich meine, da kommt einer der besten Eishockeyspieler der Welt, ist man dann selbst als junger NHL-Profi ein bisschen starstruck, wenn dann plötzlich Leon Dreisaitl in der Kabine steht?
Wird eine gute Frage. Aber auch so schon mal mit ihm ein bisschen gequatscht. War super cool drauf, deswegen glaube ich, freue ich mich einfach im Allgemeinen, so ein Turnier mit ihm zu spielen. Und hoffentlich auch miteinander dann.
Wollen wir ein bisschen auf die Gruppe schauen? Interessiert mich auch eure Einschätzung. Dänemark, Lettland und die USA. Wo stehen wir da in dem Vergleich?
Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, für mich Dänemark und Lettland musst du schlagen. Das sind, ich will jetzt nicht sagen Pflichtsiege, aber das sind Siege, die ich einfach erwarte, aufgrund unserer Qualität. Klar, die USA ist ein anderer Kaliber, ist ein kurzes Turnier, da weiß man nie, was passiert in so einem Spiel, aber meiner Meinung nach musst du mindestens als Zweiter aus dieser Gruppe rauskommen.
Ja, ich denke für uns wird es essentiell sein, wie wir halt zusammenfinden, ich glaube. Vor allem in den ersten Spielen, du hast angesprochen, wenig Trainingszeit, wir kommen relativ knapp vor Turnierstart dorthin. Ich glaube, da wird es dann alles drauf ankommen, wie die Zusammensetzung passt, wie das funktioniert. Und dann glaube ich, ab dem Zeitpunkt einfach ein bisschen von Spiel zu Spiel denken und einfach auch schauen, wenn man sich die Gruppe anschaut, haben wir auch die USA als letzten Gegner, dass man vielleicht auch schaut, wirklich von Spiel zu Spiel auch besser zu werden. Und dann, ihr habt es angesprochen, also bei so einem Turnier kann wirklich alles passieren, vor allem wenn du defensiv halt auch super gut stehst gegen gute Nationen. Deswegen denke ich, wie gesagt, alles ist drin. Einfach ein bisschen von Spiel zu Spiel denken und schauen, dass wir ja einfach uns steigern im Turnier auch.
Was glaubst du denn, Cheche, was braucht es denn, um ja so ein Märchen auf dem Eis schaffen zu können? Ich glaube, die Erinnerung ist ja noch ganz frisch an 2018 Olympia Silber. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das niemals vorstellen können, sowas überhaupt mal zu erleben. Was glaubt ihr denn, was braucht es als Rezept? Was muss passieren, um so einen Drive zu bekommen, um nochmal so ein Wunder aufs Eis zu legen?
Also ich denke da immer ganz gerne auch nicht nur 2018, auch 2023, wo wir Silbermedaille bei der WM gewonnen haben. Einfach wie eng dieses Team war, wie gut die Teamchemie war, wirklich was jeder aufs Eis gebracht hat, für den anderen gekämpft hat. Und da war es genauso. Also wir haben uns wirklich, wir sind ja glaube ich mit drei Niederlagen ins Turnier gestartet und dann wirklich von Spiel zu Spiel haben wir uns so gesteigert und sobald du dann ein bisschen Momentum auch fasst, ist wirklich alles möglich.
Ich glaube auch, dass, ich meine, es ist natürlich schwer zu sagen, du hast diese sogenannten Übermannschaften logischerweise auf dem Papier mit Kanada, mit den USA, auch Schweden würde ich noch dazu rechnen. Das sind alles Dinge, wo im Endeffekt keiner wirklich etwas erwartet von dir, aber Fakt ist, es ist Eishockey, es ist ein kurzes Turnier. Du hast jetzt bei der Junioren-WM auch wieder gesehen, dass Tschechien Kanada geschlagen hat, dass Finnland die USA schlägt. Es ist wirklich alles möglich und du brauchst einen guten Torwart, einen heißen Torwart, sage ich jetzt mal. Du brauchst genau das, was der JJ gerade angesprochen hat. Du brauchst Chemie innerhalb der Mannschaft, du brauchst Zusammenhalt und dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück mit dazu. Du musst gesund bleiben. Aber ich glaube schon, dass wir klar sagen können, dass wir genügend Qualität in unserem Kader haben, dass wir wenigstens ein bisschen träumen können und dürfen. Es gab andere Zeiten, da war selbst das Träumen schon völliger Schwachsinn. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir genügend Qualität in unserer Truppe, dass wir wenigstens träumen dürfen.
Stefan, um das Olympia-Thema dann damit abzuschließen, wie ist es denn? Du hast einige Schlachten geschlagen bei Olympia. Man redet ja immer von der Magie des olympischen Dorfs. Also man ist da offensichtlich ja sehr eng zusammen, auch mit den anderen deutschen Athleten, kann ich mir vorstellen. Wie ist es im olympischen Dorf? Kannst du das JJ schon ein bisschen schmackhaft machen, was ihn da erwarten wird?
Muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das kommt wirklich ganz drauf an. Ich nehme jetzt Lille, ich fange jetzt zeittechnisch an. Lillehammer 94 war meine erste Olympiade. Da war Wirklich alles, bis auf Eiskunstlauf und Eisschnelllauf, waren alle Sportarten im selben olympischen Dorf, alle auf einem Fleck. Das war eine unfassbare Atmosphäre. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war damals gerade 20 Jahre alt. Ich bin nur mit solchen Augen in der Gegend rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Alberto Tomba, der Skifahrer, der italienische Leute, solche Leute. Es war unglaublich. Dann kam Nagano in 98, es war eine Katastrophe. Da war alles ungefähr gefühlte 3 Stunden weit weg. Das olympische Dorf waren Hochhäuser, du hast nie wirklich jemanden gesehen, getroffen. Alles hat sich verlaufen, du konntest nirgendwo hinfahren, um dir andere Sachen anzuschauen. Es war eigentlich eine Katastrophe. Dann kam Salt Lake City, das war von allen Olympiaden, die ich gespielt habe, die Beste, weil die Atmosphäre unglaublich war. Das olympische Dorf war wieder eng zusammen, alle auf einem Haufen. Du hast die anderen Sportler kennengelernt, du hast unglaublich viel Zeit miteinander verbracht, was das Ganze natürlich auch ausmacht. Und dann Turin war wieder so ein bisschen wie Nagano, alles weit voneinander entfernt, keine wirkliche Atmosphäre. Also ich hoffe sehr, dass JJ und die Deutschen dieses Mal ein bisschen Glück haben, dass alles zusammen ist. Weil das schon was ganz, ganz Besonderes ist, muss ich jetzt schon dazu sagen. Ich meine, Zeit zu verbringen mit den anderen deutschen Athleten, andere Leute kennenzulernen und auch ein bisschen, wie gesagt, miteinander zu quatschen, rauszufinden, was alles involviert ist in anderen Sportarten und auch die Möglichkeit zu haben, sich mal die ein oder andere Sportart anzuschauen, ist immer was Besonderes. Natürlich bist du als Eishockeyspieler bei Olympia eine von den Sportarten, die ganze Zeit unterwegs ist. Du spielst das ganze Turnier, aber du hast jetzt nicht so viel Zeit. Also und wir wollen ja auch was... Wir wollen ja auch eine gute Leistung bringen dort. Das heißt, die Jungs können jetzt nicht jeden Tag irgendwo zum Skifahren gucken gehen oder sonst irgendwas. Aber man sollte schon versuchen, Zeit mit den anderen Athleten zu verbringen, vor allem den deutschen Athleten, aber auch anderen Athleten von anderen Nationen, weil das wirklich was Besonderes ist und auch Momente sind, die du in deinem Leben danach nicht mehr vergisst.
Cece, hast du dann eine Lieblingssportart neben Eishockey, die du dir dann auch anschauen würdest, aktiv vor Ort?
Ja, ich würde, glaube ich, Eisschnelllauf anschauen, Short Track, habe ja selber auch früher damit angefangen, das ein paar Jahre gemacht.
Deshalb bist du so schnell.
Cool zu, ist relativ cool immer zu sehen, wie die wirklich übers Eis fliegen mit den Langkufen.
Ich will mal ein Curling-Spiel sehen, ganz ehrlich, es ist, keine Ahnung, man sieht es nur bei Olympia, ich würde es echt gerne mal ausprobieren, vor allem das Schoben. Aber gut, klappen wir das Olympia-Thema noch ganz kurz zu. JJ, wenn wir dich schon mal da haben, kam ja kürzlich die Nachricht, Winter Classic 2027 wird mehr oder weniger in eurem Wohnzimmer stattfinden, zu Hause in Salt Lake City, in dem Footballstadion in der Universität von Utah. 54.000 Zuschauer gehen rein. Hand aufs Herz, wie groß ist die Vorfreude, mal ein Outdoor-Game spielen zu dürfen?
Ja, ist richtig geil. Und ich glaube, vor allem auch hier in Salt Lake, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, was für eine Kulisse das wirklich ist, mit den Bergen im Hintergrund. Ja, also als wir das auch mitbekommen haben, als uns das erzählt wurde, haben sich alle auch super gefreut drüber. Ich glaube, es wird für uns geil und vor allem auch für die Fans hier in Salt Lake wird das ein richtig geiles Erlebnis.
Ja, du sagst es gerade schon. Ich hoffe, sollte mir Stefan freigeben im Januar 2027 in der DEL, dann überlege ich mir tatsächlich hinzufahren. Unter uns, JJ, wie ist es im Januar in Utah oder in Salt Lake City? Und vor allen Dingen, wie groß ist auch die Rivalität zwischen den beiden benachbarten US-Bundesstaaten Colorado und Utah?
Ja, normalerweise Schnee. Mir wurde gesagt, dass ein relativ warmer Winter zurzeit ist. Also wir haben noch nicht mal Schnee hier. Aber normalerweise ist relativ viel Schnee hier und es ist super sonnig jedes Mal, was schon ziemlich geil ist. Also wir haben sehr, sehr viele Sonntage. Ja, Colorado, die Spiele sind immer richtig hitzig. Ist ja gefühlt ein Derby, wenn man's so nennen kann. Deswegen wird richtig geiles Spiel, vor allem weil Colorado auch gefühlt jedes Jahr Top-Team der Liga ist. Denke ich, dass das auch eishockey-technisch super hohem Level sein wird.
Dann abschließend gefragt, Stefan, kommst du mit, oder?
Ja, warum? Du musst mich einladen. Wir müssen es zu einem Worktrip machen für unseren NHL-Podcast. Da bin ich sofort dabei.
Okay, wird beantragt, so viel steht fest. JJ, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr interessante Einblicke, wie immer. Und du hast es so schön gesagt, wie es dann war, erzähle ich euch dann das nächste Mal. Bis damit herzlich eingeladen, auch ein drittes Mal zurückzukommen.
Perfekt, vielen Dank, vielen Dank.
JJ, viel Glück für die weitere Saison und viel Spaß bei Olympia.
Danke.
So, Stefan, nachdem wir jetzt ganz viel über Olympia geredet haben, muss ich da tatsächlich auch noch ein, zwei Themen und Fragen loswerden. Es gab ja zuletzt ein bisschen Aufregung, nicht im Team Deutschland, sondern im Team USA, denn Seth Jones, Verteidiger von den Florida Panthers, musste verletzt absagen. Der hat ja beim Winter Classic einen Puck aufs Schlüsselbein bekommen. Und jetzt zum Aufreger, denn nachnominiert wurde ein Verteidiger von den Anaheim Ducks, Jackson LeCompte, und eben nicht ein Typ wie Montreals Lane Hudson oder wie Adam Fox von den New York Rangers, die ja eigentlich für viel Spektakel und viele Punkte stehen. Kannst du die Aufregung der Fans verstehen?
Klar kann ich sie verstehen, im Sinne von vor allem der Fans in Montreal. Jede Fanbasis, sage ich jetzt mal, will ihre Spieler bei Olympia dabei haben. Aber wenn man sich Gedanken über die Spielertypen macht, um die es hier geht, macht es völlig Sinn, Seth Jones mit Jackson LeCompte zu ersetzen. Es geht da auch ein bisschen um Körpergröße, um körperbetontes Eishockey. Es geht darum, dass man mit Zach Werenski und Quinn Hughes zwei offensive Verteidiger hat, die fürs Powerplay vorgesehen sind, so dass meiner Meinung nach für Hudson nicht wirklich Platz in dieser Mannschaft ist. Also gut, es ist immer Platz. Wenn ich Platz finden will, kann ich Platz finden. Aber Fakt ist halt, dass du so eine Mannschaft aufbaust. Du kannst nicht nur mit kleinen, schnellen, offensiven Verteidigern zu Olympia fahren. Du brauchst auch ein bisschen was anderes. Und Seth Jones war ein Verteidiger bei den USA, der mit Sicherheit nicht fürs Powerplay vorgesehen war, sondern eher für die Defensive, für Unterzahl. Und da ist LeCompte für mich auf jeden Fall die bessere Variante.
Aber unterstreicht auch nochmal die Stärke des Kaders der USA, also wenn du auf einen Lane Hudson verzichten kannst, für mich einer der besten Verteidiger in der gesamten Liga, und Adam Fox steht dem mir nichts nach, das ist schon krass. Gute Nachricht für alle US-Amerikaner, außerdem Matthew Tkachuk ist zurück, der hat sein Comeback gegeben im Spiel gegen die San Jose Sharks. Wie wichtig ist so ein Typ wie Matthew Tkachuk oder überhaupt die beiden Tkachuk Brothers für diese Mannschaft? Die bringen ja neben ihren spielerischen Fähigkeiten auch ganz viel Mentalität mit.
Ich glaube, das wirst du mit Sicherheit sehen. Er ist der emotionale Leader dieser Mannschaft. Es gibt mit Sicherheit in Anführungszeichen bessere Eishockeyspieler als ihn in dieser Truppe, obwohl er auch jemand ist, der schon eine 100-Punkte-Saison in der NHL hinter sich hat. Aber er ist der emotionale Leader. Ich glaube, wir haben das alles gesehen beim Four Nations Cup, die ersten paar Minuten gegen Kanada, die Tkachuk-Brüder, was sie emotional und für diese Mannschaft tun, ist extrem wichtig. Und ich glaube, wenn USA eine Chance haben will gegen Kanada in diesem Turnier oder auch gegen Schweden, dann brauchen sie diesen emotionalen Leader in ihrer Mannschaft. Das wird mit Sicherheit ein bisschen unterschiedlich sein, weil du einfach auch nach anderen Regeln spielst. Die internationalen Regeln der IIHF sind nicht so wie in der NHL. Also es wird keine Schlägereien geben bei Olympia. Und auch mit den Checks musst du mehr aufpassen als bei Olympia, als bei in der NHL. Also er muss sein Spiel mit Sicherheit ein bisschen umstellen, was das angeht. Aber viel von seiner Arbeit passiert auch nach dem Abpfiff. Zwischen den Bullies ist er jemand, der dem Gegner extrem unter die Haut gehen kann. Er ist jemand, der auch, hat man auch gehört, in der Vergangenheit die eine oder andere Grenze überschreitet, was das angeht. Und von daher ist er einfach extrem wichtig für die Mannschaft, abgesehen davon, dass er natürlich auch ein hervorragender Eishockeyspieler ist.
Hat natürlich auch direkt gekracht bei seinem Comeback. Also nicht nur, dass er einen heftigen Hit von Desharnais schlucken musste, da hat es mal richtig gerasselt, sondern gab ja auch noch einen Goalie-Fight, Alex Nedeljkovic gegen Sergei Bobrovsky. Da habe ich auch nicht schlecht geschaut. Also das war ein Zuckerl, wenn man so möchte. Okay. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei Olympia bleiben, zumindest für einen kurzen Ausflug noch ins Team Deutschland. Gestern hatte ich die Möglichkeit, mit Philipp Grubauer zu sprechen. Und er hat gesagt, dass Team Deutschland einen entscheidenden Vorteil hat. Und zwar, die Mannschaft kennt sich. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass von der Nominierung her es relativ wenig Experimente gab. Aber Grubi hat gesagt, die Mannschaft kennt sich, das ist der Vorteil. Und eben Top-Teams wie Kanada und die USA, die sind komplett neu zusammengestellt und die müssen sich erstmal finden, was in so einem kurzen Turnier natürlich eine entscheidende Rolle spielen kann. Hat er da einen Punkt aus deiner Sicht?
bin ich jetzt nicht ganz seiner Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Team USA kommt nur auf zwei Positionen verändert vom Four Nations Cup zu diesem Turnier. Das heißt, da ist eine Mannschaft, die auch in der Vergangenheit schon so zusammengespielt hat. Team Kanada hat, glaube ich, auch nur 4 Spieler verändert vom Four Nations Cup, Four Nations Turnier letztes Jahr. Also auch diese Mannschaft hat schon zusammengespielt. Von daher weiß ich nicht, wenn ich jetzt mir unsere Mannschaft anschaue, diese 9 Spieler, die aus Nordamerika kommen. Leon Dreiseitel hat seit Jahren nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen auf seine Position oder seine Leistungsstärke haben kann. Aber ich glaube, dass in so einem kurzen Turnier, bin ich ein bisschen anderer Meinung als Grubi, solche Sachen keine Rolle spielen, sondern die Qualität der Spieler. Du musst Spieler haben, die bereit sind, verschiedene Rollen zu übernehmen. Du musst schon ein gutes Mannschaftsgefühl haben im Sinne von, die Kabine muss in Ordnung sein. Du musst miteinander klarkommen über einen kurzen Zeitraum. Du musst konzentriert sein. Bei Olympia passiert unglaublich viel. Ist ein Riesenturnier, ist eine Riesensache. Wunderschön. Da kann man auch ganz leicht mal abgelenkt werden, wenn man sich viele Gedanken drüber macht, welchen anderen Event schaue ich mir morgen an, wie komme ich an die Bobbahn, wie komme ich zum Skispringen und auf einmal wird Eishockey schon fast Nebensache, also da muss man ein bisschen aufpassen drauf. Und von daher, glaube ich, sind die Vorzeichen mehr oder weniger für alle gleich.
Ich bin gespannt, Grubi hat auch noch gesagt, es wird für alle Beteiligten aus jeder Nation und jeder Mannschaft das beste Eishockey, was er jemals gespielt hat. Also ich bin wirklich gespannt. Vorfreude wächst auf jeden Fall schon mal auf die Olympischen Spiele.
Also da muss ich jetzt ganz kurz sagen, also gebe ich auch zu, aber da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Also World Cup of Hockey 96, die Olympiade 2002, wenn man sich da Team Kanada und so anschaut, sind schon ein paar andere Kaliber auch noch mit dabei gewesen. Also ich glaube, was es wird, ist, es wird mit Sicherheit das Turnier mit es wird das schnellste Turnier werden, was wir hier gesehen haben. Die schlittschuhläufigen Fähigkeiten der Mannschaften sind unglaublich. Und was es wird an der Tiefe, sage ich jetzt mal, die anderen Mannschaften, die Deutschlands, die Schweiz, die Slowakei, solche Mannschaften sind besser besetzt noch als in der Vergangenheit. Von daher wird es ein sehr, sehr tiefes Turnier werden, glaube ich, mit auch der einen oder anderen Überraschung. Davon bin ich überzeugt.
Hoffentlich aus deutscher Sicht dann eben auch. Dann gehen wir rein. Zurück in die NHL. Team to watch habe ich mir für diese Ausgabe die New York Rangers zurechtgelegt. Wie gesagt, zur Erklärung, es muss das Team to watch nicht immer eine Mannschaft sein, die gerade die Liga zerschießt und sehr, sehr formstark ist. Es kann auch mal andersrum gehen. Das war es in der letzten Ausgabe ja auch schon mit den Winnipeg Jets. Wie gesagt, heute die Rangers und warum? Denn der General Manager hat sich mal zu Wort gemeldet, öffentlich, Chris Drury. Offener Brief und er hat die Fans darauf eingestimmt, dass jetzt erstmal härtere Zeiten kommen. Die Broadway Blue Shirts, so schreibt er, wollen einen Retooling-Prozess einleiten. Stefan, direkt die erste Frage an dich. Ist Retooling das neue Rebuilding? Was genau bedeutet der Begriff und auf was müssen sich denn die Rangers-Fans einstellen?
Auf ein Rebuild. Das ist mir völlig egal, wie er das nennt. Ob er das Rebuild oder Retool nennen will, das ist eigentlich völlig wurscht, glaube ich. Die Fakten sind einfach, dass diese Mannschaft nicht konkurrenzfähig ist im Sinne von, wie sich die New York Rangers das vorgestellt haben. New York ist ein Markt mit einem Besitzer, bei dem man grundsätzlich eine Mannschaft erwartet, die um den Titel spielen kann. Deshalb ist da, glaube ich, auch bei den Fans das Wort Rebuild etwas, was man nicht benutzen will, weil es einfach ein Rebuild ist klar definiert. Da kannst du davon ausgehen, dass das 4, 5, 6 Jahre dauert. Wenn ich von vornherein sage Retool, dann kann ich den Gedankengang verkaufen, dass ich das Ganze in 2, 3 Jahren hinbekomme. Von daher glaube ich, ist dieses Wort deshalb benutzt worden. Die New York Rangers haben eine alte Mannschaft, haben nicht viele Spieler im Farmteam, von denen da du ausgehen kannst, dass sie in den nächsten paar Jahren wichtige Rollen in der NHL übernehmen, und sie haben auch keine guten Draftpicks in den zukünftigen Jahren, und von daher wird das eine Zeit lang dauern. Wird jetzt viel davon abhängen, wie man mit Spielern wie Artemi Panarin, Zibanejad, Trocheck, Lafreniere umgeht, was was passiert mit den Jungs, werden sie getradet, was kriege ich dafür zurück? Wenn du da gute Arbeit machst, wenn du einen Artemi Panarin für zwei hervorragende junge Spieler und einen First-Round-Pick traden kannst, dann ja, dann kann es vielleicht sein, dass du schneller wieder auf die Füße kommst als gedacht. Aber die andere Situation ist jetzt auch ganz klar, mit diesem öffentlichen Brief hast du natürlich auch der ganzen Liga gesagt, was dein Plan ist. Sprich, das, was du im Endeffekt für diese Trades zurückbekommst, du musst wahrscheinlich billiger verkaufen als ohne diesen Brief vorher, sage ich jetzt mal, weil jeder weiß, dass Druck herrscht in New York, dass man sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und von daher, es wird eine interessante Zeit werden dort. Man hat sich vor der Saison große Hoffnungen gemacht. Man hat im Trainerteam viel verändert, hat langen Vertrag ausgegeben an seinen Chefcoach. Und wie gesagt, es ist also absolut alles nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat zum jetzigen Zeitpunkt. Die Mannschaft sieht nicht gut aus und es wird interessant sein, was da in den nächsten paar Jahren passiert.
Du hast ein paar Namen schon genannt, die momentan in der Trade-Gerüchte-Küche umeinander wabern, um das mal so zu sagen. Artemi Panarin, sicherlich der bekannteste, ist unter anderem bei den Philadelphia Flyers und Los Angeles Kings im Gespräch. Alexis Lafreniere, der ja auch super früh gepickt wurde. Vincent Trocheck ist bei Carolina im Gespräch. Mika Zibanejad, Braden Schneider bei San Jose übrigens. Wen sehen wir denn 2026 noch in dem anderen Trikot aus deiner Sicht und wer ist absolut unverkäuflich? Also wer wird auf gar keinen Fall das Team wechseln?
Also ich glaube, absolut unverkäuflich ist Igor Shesterkin. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man den besten Torhüter der Liga gehen lässt. Muss man natürlich abwarten, wie er jetzt auf diese Situation reagiert. Klar, er ist im Augenblick verletzt und spielt nicht, von daher wird da nicht viel passieren. Aber ich weiß nicht in seinem Alter, wie glücklich er darüber sein wird, dass man ihm jetzt sagt, dass er die nächsten 2, 3, 4 Jahre wahrscheinlich mit dem Stanley Cup nichts zu tun hat. Also da muss man auch abwarten. Klar, Panarin ist weg, das ist kein Thema. Ich gehe schwer davon aus, dass ein Vincent Trocheck unglaublich viel Interesse haben wird auf dem Markt vor der Trade Deadline. Ich bin ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, ich würde versuchen, JT Miller loszuwerden. Ich bin kein Fan von JT Miller. Ich glaube, er ist ein Spieler, der meiner Meinung nach überschätzt wird, der einfach ja diese Führungsqualitäten, mit denen man ihm gerne immer zusagt und zuspricht, hat er in meiner Meinung noch weder in Vancouver noch jetzt in New York in irgendeiner Form und Weise erfüllt. Wird aber mit Sicherheit schwierig sein, ist älterer Spieler mit Term im Vertrag und viel Geld. Zibanejad, da kenne ich die augenblickliche vertragliche Situation nicht. Ist ein Spieler, der immer unglaublich viel Druck bekommt in New York, der eigentlich grundsätzlich meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit in New York schlechter gemacht wird, als er wirklich ist. Das ist ein Spieler, der sehr viel produziert, der aber ja in seiner Körpersprache, in seinem allgemeinen Auftreten eher so aussieht, als geht ihn das alles nichts an, obwohl er produziert, obwohl er Tore macht, hat 49 Punkte in 52 Spielen dieses Jahr. Also von daher ist die Produktion sehr gut, aber er ist einfach, ja, er ist jemand, der grundsätzlich mit als erster kritisiert wird, wenn es nicht läuft. Und von daher, wie gesagt, ich gehe gerade die Liste der Spieler durch. Ich sehe auch, um ganz ehrlich zu sein, sehe ich auch nicht sehr viele Spieler außer Trocheck und Panarin. Und Panarin ist eine ganz schwierige Situation. Sein Vertrag läuft aus. Also wenn ich jetzt sehr viel hergebe für Artemi Panarin und ich kann mich mit ihm nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, dann ist er ein typischer Rental. Also dann miete ich ihn mir praktisch für die Playoffs und dann ist er weg. Und dafür ist der Preis sehr, sehr hoch. Also da wird es ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht. Das ist eine Mannschaft, die meiner Meinung nach auf dem Papier einfach auch nicht gut aussieht, die sehr viel abhängig davon ist oder die sehr viel erreicht hat, einfach nur durch das Spiel ihres Torhüters. Und das ist eine Mammutaufgabe, glaube ich, für Drury, um aus dieser Situation etwas Positives zu machen.
Zumal, glaube ich, JT Miller einer der wenigen ist, die eben nicht verkäuflich sind. Ich meine, gelesen zu haben diese Woche, dass er nicht bereit ist, seine No-Move-Clause zu waiven, also quasi diese Vertragsklausel, dass er nicht getradet werden darf, zu streichen. Das heißt, JT Miller wird wahrscheinlich auf jeden Fall bleiben. Einer, der schon weg ist, das ist Carson Soucy. Der wurde heute Nacht, also in der Nacht von Montag auf Dienstag getradet, zu den New York Islanders für einen Drittrundenpick 2026. Mal wieder die typische Frage, Stefan, wie siehst du diesen Move und ja, wer hat den Trade gewonnen?
Ah, Carson Soucy. Carson Soucy hat diesen Trade gewonnen, weil er aus dieser Situation rauskommt. Ist ein guter, gestandener Verteidiger, der viele verschiedene Aufgaben bei dir erfüllen kann, der dir mehr Tiefe gibt für eine Organisation, die vorhat, lange zu spielen dieses Jahr. Von daher würde ich sagen, ist es ja, aber er ist derjenige, der diesen Trade am meisten gewonnen hat, weil er man sagt immer so schön, new lease on life. Also er darf jetzt in der Mannschaft spielen, die vorhat, etwas zu gewinnen, statt sich mit den Problemen in New York rumstreiten zu müssen. Von daher bin ich froh für ihn.
Aber Stefan, lass uns das Problem doch mal bei der Wurzel anpacken, zumindest den Versuch starten. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ich meine, New York hat jetzt aktuell eine 22-25-6-Bilanz, ist letzter in der Metropolitan Division, zählt zu den vier schlechtesten NHL-Teams, hat 13 Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz in der Eastern Conference. 8 der letzten 10 Spiele wurden verloren. Die Heimbilanz ist wirklich desaströs. 6-13-4 mit 48-80 Toren, also minus 32 ist die Tordifferenz zu Hause im Madison Square Garden. Nur die Vancouver Canucks haben eine noch schlechtere Heimbilanz, wo ich mich auch frage, wie ist das überhaupt möglich? Und eigentlich, und das ist jetzt ja genau der Punkt, eigentlich wollten die Rangers doch in den Playoffs weit kommen. Also nicht nur in die Playoffs kommen, sondern da eigentlich weit kommen, um den Cup mitspielen, auch in diesem Jahr. Also wie konnten Sie sich derart verfahren? Welchen Anteil an der sportlichen Misere hat der neue Coach Mike Sullivan? Oder auch GM Jury, der ja schon letzte Saison ganz wichtige Spieler wie Jacob Truber, Ryan Lindgren, Kaapo Kakko, um Gottes Willen, weggetradet hat. Und nochmal, was hat JT Miller auch damit zu tun? Der neue Kapitän, der seine Frustration ja zuletzt auch öffentlich geäußert hat.
JT Miller am wenigsten. Also ich will das da nicht am, ich mag ihn nicht als Spieler, ich mag seine Körpersprache nicht, ich mag seine Art und Weise nicht, wie er mit seinen Mannschaftskameraden umgeht. Das sind alles Sachen, muss man auch mal dazu sagen, von außen. Kann sein, dass wenn ich morgen mit JT Miller einen Kaffee trinken gehe, dass ich das Gefühl habe, er ist der coolste Typ überhaupt. Also das sind nur oberflächliche Dinge, aber ihm scheint irgendwie, sag ich jetzt mal, die Probleme gehen ihm hinterher. Also er hat sie in Vancouver gehabt. Ich meine, da war es wirklich ein riesengroßes Problem. Das wissen wir alle. Ja. Seine persönliche Fehde mit Elias Pettersson, die dazu geführt hat, dass man ihn getradet hat. Und jetzt kommt er eben in eine Situation, in der du eine Mannschaft hast, die eigentlich davon ausgeht, oben mitzuspielen. Und das geht voll in die Hose. Natürlich schaut man da auf ihn. Er ist vor der Saison zum Kapitän gemacht worden. Man hat mehr oder weniger in New York die Entscheidung getroffen, dass er der Spieler ist, der Mannschaft dazu verhelfen soll, den nächsten Schritt zu gehen. Und es geht in die Hose. Also klar muss ich mir ihn da anschauen. Und mit dem, was eben in der Vergangenheit in Vancouver passiert ist, sieht es im Augenblick nicht gut aus für ihn. Das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, die Hauptschuld hier in diesem Fall trifft ganz klar Chris Drury, weil er meiner Meinung nach einfach eine Mannschaft zusammengestellt hat, die nicht, das sind gute einzelne Hockeyspieler. Panarin braucht man nicht drüber reden. Auch Sabanajad ist ein Spieler, den ich eigentlich mag. Vinny Trocheck. Alexei Lafreniere hat nie die Erwartungen, die in ihn gesetzt worden sind, erfüllt. Als First Overall Pick hat man natürlich mit einem Superstar gerechnet, der als Number One Left Winger 100 Punkte pro Saison macht. Nichts von dem ist eingetreten. Er ist ein guter, solider NHL-Spieler, aber zweite, dritte Reihe. Und von daher, und der Druck in New York auf so einem Spieler wird natürlich nicht weniger. Adam Fox spielt eigentlich eine solide Saison, hat aber unglaublich viele Spiele schon verpasst mit Verletzungen, ist im Augenblick auch raus, das tut weh. Und Shesterkin ist verletzt. Und das ist natürlich das größte Problem der New York Rangers. Aber im Endeffekt ist es für mich eine Mannschaft, wenn man sie sich anschaut, ja, die... Wenn Connor Sheary, also wie soll ich das sagen? Und das ich will immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich will hier nicht den Eindruck erwecken, dass sich Spieler nur kritisieren wollen und alles. Aber Connor Sheary hat dieses Jahr bei den New York Rangers ein Tryout im Camp unterschrieben und ist in die Mannschaft gekommen, hat einen Vertrag bekommen. Und Connor Sheary ist ein solider Eishockeyspieler, der in der Vergangenheit auch schon gute Dinge durchgemacht hat und alles. Aber er ist mit Sicherheit kein Spieler, der einen Unterschied für dich ausmacht. Und was mir das zeigt in dem Moment, wenn ein Connor Sheary nach dem Tryout in die NHL-Mannschaft kommt, dann heißt das, dass ich null Tiefe in meiner Organisation habe. Das heißt, ich habe keine jungen Spieler in meinem Farmteam, die diesen Platz hätten einnehmen können. Ich habe keine Tiefe. Ich hätte eigentlich niemals in meinem Leben einen Platz an einen Connor Sheary vergeben sollen, wenn ich eine Mannschaft bin, die davon ausgeht, dass sie um den Stanley Cup mitspielt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die Tiefe fehlt, die Talente fehlen. Es sind viele Spieler, gute Spieler, aber es sind unglaublich viele Mitläufer in dieser Mannschaft. Und nochmal, wenn du in der NHL spielst, dann bist du einer der Besten der Welt in dem, was du tust. Aber in diesem Fall, was die Rangers und die Liga angeht, haben sie unglaublich viele Mitläufer in ihrer Mannschaft, die einfach keinen Unterschied ausmachen, sondern nur da sind. Und von daher sehe ich auch kein wirkliches Potenzial in dieser Mannschaft.
Dann sind wir gespannt, wie der Retooling-Prozess bei den New York Rangers weitergeht. Setzen den Haken hinter dieses Thema und werfen die Alarmglocke an, denn zweimal gab es jetzt in den letzten zwei Wochen Trade-Alarm in der NHL. Der erste Trade, den wir ein bisschen genauer anschauen, ich muss es sagen, so ein typischer Vegas Golden Knights Trade. Also ich hätte schwören können, dass der genau so ablaufen wird. Denn wenn ein guter Verteidiger auf den Markt kommt, dann sind die Golden Knights meistens ganz vorne dran. Rasmus Andersson ist das. Der ist von den Calgary Flames zu den Vegas Golden Knights gewechselt. Im Austausch ging er nach Alberta Verteidiger Zach Whitecloud sowie Verteidiger-Talent Abraham Wiebe, ein Erstrunden-Pick 2027 und ein Zweitrunden-Pick 2028. Also wie gesagt, ein typischer Vegas-Trade, All-In, wenn man so möchte. Aber Stefan, ganz ehrlich, haben die Golden Knights nicht ein bisschen viel bezahlt in diesem Move?
Das ist ihnen egal, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, den Golden Knights ist das völlig wurscht. Sie interessieren sich nicht dafür. Sie interessieren sich nur die Gegenwart ist wichtig in Las Vegas. Es geht nur darum, die bestmögliche Mannschaft diese Saison aufs Eis zu stellen, die eine Chance hat, den Stanley Cup zu gewinnen. Um die Zukunft kann ich mich im Sommer kümmern. So denken die Verantwortlichen bei den Vegas Golden Knights. Rasmus Andersson war auch bei den Boston Bruins im Gespräch. Die Boston Bruins haben dann im Endeffekt diesen Trade abgelehnt, weil sie nur bereit waren, diesen Move zu machen, wenn er sofort einen neuen Vertrag bei ihnen unterschreibt. Dazu war Rasmus Andersson nicht bereit und den Vegas Golden Knights war es wurscht. Die werden sich sagen, wir können uns auch im Sommer drum kümmern und wenn wir das erreichen, was wir glauben, erreichen zu können und einen Stanley Cup gewinnen, dann wird Rasmus Andersson schon gerne hier bleiben wollen. So denken die Vegas Golden Knights. Und gut, das hat ja in der Vergangenheit für sie auch funktioniert. Sie haben kaum Draftpicks in der Mannschaft. Sie haben kaum Draftpicks gehabt in den letzten paar Jahren. Also in der ersten Runde haben sie, glaube ich, einmal gezogen in den letzten 5 Jahren, weil sie alles weggetradet haben. Aber nochmal, ihnen geht's um den augenblicklichen Erfolg und nicht um die Zukunft. Und das ist eine Art und Weise, wie man es angehen kann. Und das ist okay so.
Stefan, wenn wir jetzt mit dir einen Sportdirektor direkt da haben, was sagst du denn überhaupt zu diesem Vegas-Konstrukt? Ich meine, die gehen ja schon von Anfang an all in. Das war ja beim Expansion Draft schon so. Da haben sie ja im Endeffekt den anderen 30 Teams die Hosen ausgezogen, haben da gute Deals gemacht, haben auch danach immer wieder ihre Top-Picks reingeschmissen als Trade-Chips für tolle Spieler. Und der Erfolg gibt ihnen doch recht. Also in so kurzer Zeit des Bestehens, ich glaube, bis auf einmal immer in den Playoffs gewesen, Stanley Cup Champion 2023. Es ist einfach auch ein anderes System. Also verstehe mich nicht falsch, ich würde, wenn ich GM in der NHL wäre, ich würde auch schauen, dass ich mir erstmal so viele Draftpicks wie möglich sammle, dann einen jungen Kern aufbaue und so weiter. Das mache ich an der PlayStation auch immer so. Wie würdest du das machen? Also ist dieser Vegas-Weg, wäre das auch ein Weg für dich, den so zu gehen? Und wie findest du das?
Also ich glaube wirklich, dass man das, da muss man ein bisschen weit ausholen. Das hat unglaublich viel auch mit dem Standort zu tun. Ich meine, du hast in Vegas natürlich eine Stadt, die, was die Lebensqualität angeht, einiges zu bieten hat. Angefangen vom Wetter, über die Unterhaltung, keine Steuern. Keine Steuern im Staat. Also das ist einfach, das hat sich so in den letzten paar Jahren hat sich dieser Begriff, dieser Destination, also das ist, da will man hin. Und wenn es in dem Fall, wie soll ich das sagen, wenn es nicht nötig ist, dir deine Mannschaft mit Draftpicks aufzubauen und eben auch mal 4, 5, 6 Jahre durch ein Tal zu gehen, wo du diesen Spielern einfach Zeit geben musst, sich zu entwickeln und alles. Wenn das nicht nötig ist, warum soll man es dann machen? Ich meine, wenn ich jedes Jahr in der Lage bin, solche Trades zu machen, wie Rasmus Anderson, Jack Eichel, Mark Stone, Thomas Hurdle, Mitch Marner, sign and trade. Ich meine, wenn diese Spieler bereit sind, dorthin zu kommen, und ich dann diese Qualität in der Mannschaft habe, ja, natürlich gehe ich dann den Weg. Dann brauche ich mich nicht neu erfinden oder neu aufbauen über meine eigenen Draftpicks. Irgendwann wird dieser Weg auch zu Ende gehen. Das ist klar. Ich glaube nicht, dass das ewig so funktionieren kann. Du siehst es bei allen Mannschaften eigentlich grundsätzlich, dass alle, die versuchen, diesen Weg zu gehen und wirklich immer wieder jedes Jahr eine Chance haben wollen, anzugreifen, dass die irgendwann altersbedingt auch an den Punkt kommen, wo dieser Umbruch stattfinden muss. Und das wird auch bei den Vegas Golden Knights passieren. Aber jetzt im Augenblick sind sie noch lange nicht so weit. Sie haben eine Mannschaft, die auch auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre hinweg mit Sicherheit ein Wort um den Titel mitsprechen wird. Und es wird, glaube ich, erst dann zu einem Problem werden, wenn du keinen Erfolg hast. Dann wird sich die Situation relativieren, dann wird es auch Veränderungen geben. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, ich glaube, sie waren nur einmal nicht in den Playoffs. Sie sind jetzt in 10 Jahren Stanley Cup-Sieger geworden. Sie haben Finalteilnahme hinter sich. Sie sind eine der erfolgreichsten Organisationen in der NHL. Und warum sollte ich da jetzt was versuchen, dran zu ändern? Nur um den traditionellen Weg zu gehen, sage ich jetzt mal. Die Stadt Vegas, das Wetter, alle diese Dinge gehen nicht weg und sie werden auch in der Zukunft genügend Spieler finden, die gerne in Vegas leben und Eishockey spielen wollen.
Da bin ich bloß gespannt, ob das Ganze mal irgendwann abreißt. Und wie gesagt, dann fehlt natürlich die Grundlage für einen Neuaufbau. Und dann reden wir, glaube ich, nicht wie bei den Rangers von dem Retooling, sondern da wird es wirklich ein Rebuild, wenn man so möchte. Aber ich glaube, der könnte dann Jahre dauern. Dann schauen wir auf zwei andere Clubs, Stefan, denn es gab einen weiteren Trade, und zwar ein begehrter Power-Forward, Kiefer Sherwood, ist bei der besten aller 32 NHL-Franchise gelandet, bei den San Jose Sharks. Er hat super getroffen, 44 Spiele, 17 Tore, 6 Assists, 23 Punkte. Er ist der Top-Torjäger der Vancouver Canucks gewesen. Jetzt, wie gesagt, ganz herzlich willkommen in der Bay Area. Vancouver hält dafür im Ausgleich Cole Clayton, auch ein Verteidiger, aber das war auch nur so ein Spieler, um Platz zu schaffen im Kader aufgrund der Vertragssituation und der Anzahl der Verträge. Aber die Sharks opfern auch ein Zweitrunden-Pick für 2027. Jetzt war Sherwood ja sehr begehrt. Also der war ja bei gefühlt fast allen Teams, die momentan über dem Strich stehen, im Gespräch als Ergänzungsspieler mit seiner Wucht und mit seiner Physis. Aber ich finde Stefan auch durchaus teuer dafür, dass er jetzt ausläuft und laut Medienberichten für seinen neuen Vertrag recht hohe Preise aufruft. Nochmal, haben sich die Sharks da ein bisschen verschätzt mit dem Zweitrunden? Ist das ein bisschen viel? Und brauchen sie überhaupt so einen Spielertypen wie Kiefer Sherwood?
Also sie brauchen ihn, davon bin ich überzeugt. Wenn es in San Jose zum Augenblick etwas, ja, kritisieren ist falsch, aber wenn es etwas gibt, was die Mannschaft braucht, dann ist es, glaube ich, Physis, dann ist es auch ein bisschen mehr Erfahrung. Es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft mit unfassbar viel Talent, aber irgendjemand muss auch auf die Kinder aufpassen. Und Kiefer Sherwood, den ich persönlich kenne aus unserer Zeit zusammen in Columbus, ich habe ihn im Nachwuchs auch ein bisschen trainiert, und seinem Bruder, ist ein Spieler, der letztes Jahr einen Rekord aufgestellt hat für die meisten Hits in einer Saison mit weit über 400, glaube ich, was ein unfassbarer Schnitt ist. Wenn man bedenkt, dass er 78 Spiele gemacht hat, kann man sich ausrechnen, wie viel Checks er gefahren ist. Und diese Spielweise natürlich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum er, ja, zum jetzigen Zeitpunkt noch nie diesen langfristigen, hochdotierten Vertrag bekommen hat. Bei so einer Spielweise, bei so viel Energie, hast du bei einem 30-Jährigen immer ein bisschen Angst, dass es dazu führen kann, zu längeren Verletzungspausen führen kann. Und er ist aber für das, was er in den letzten paar Jahren getan hat, ich meine, er hat bis 2023, 23 noch in der AHL gespielt, hat er noch 42 Spiele für die Milwaukee Admirals gemacht. Also er spielt jetzt wirklich ehrlich erst seit 2 Jahren durchgehend in der NHL. Aber das macht er sehr gut. Er verdient im Augenblick 1,5 Millionen Dollar. Das ist ein absolutes Schnäppchen in der NHL. Und natürlich möchte er dementsprechend bezahlt werden jetzt. Er ist 30. Ich gehe davon aus, dass er einen 5-Jahres-Vertrag möchte, ungefähr zwischen 5 und 6 Millionen Dollar im Jahr. Und da muss man jetzt erstmal schauen, wie er sich in San Jose einlebt, wie das funktioniert, ob er es dann im Endeffekt wert ist. Die letzten Informationen, die ich bekommen habe, war, dass San Jose und er relativ weit voneinander entfernt sind, geldmäßig, was seinen neuen Vertrag angeht. Und es wird sich zeigen. Ich glaube, er hat ein bisschen Druck jetzt. Er hat zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Spiel gemacht für San Jose. Er ist verletzt. Und ich glaube, wenn er dann anfängt zu spielen in San Jose, wird er auch ein bisschen was zeigen müssen, um diesen neuen Vertrag dann auch zu bekommen. Wenn er den San Jose nicht bekommt, dann kriegt er ihn irgendwo anders. Davon bin ich überzeugt. Dafür ist er zu wertvoll. Aber ich glaube, San Jose wäre ein super Platz für ihn, weil das so eine aufstrebende Truppe ist. Und im Endeffekt glaube ich nicht, dass San Jose zu viel hergegeben hat. Dieser zweitrunden Draftpick. Die Mannschaft ist vollgespickt mit jungen Talenten. Die ist so jung. Da brauche ich nicht noch einen 18-, 19-Jährigen, der jetzt dazukommt in den nächsten paar Jahren. Vor allem, weil du in der zweiten Runde dann schon, das ist ja dann keiner, von dem ich automatisch davon ausgehen kann, dass er in der NHL spielt. Also das ist für mich, der Preis für mich war da völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, Kiefer Sherwood hat ein bisschen Druck, wenn er dann von seiner Verletzung zurückkommt, um zu zeigen, dass er das, was er für sich selbst verlangt, auch wirklich wert ist.
Ich bin ja bloß gespannt, welches Team ihm mehr zahlen kann unter den Richtlinien der Gehaltsobergrenze als San Jose. Also im Endeffekt, du hast das angesprochen, Stefan, du hast so viele junge Spieler, die ja noch nicht ihre normalen Verträge, sag ich mal, ihre hochdotierten NHL-Verträge haben, weil sie noch mitten im Einstiegsvertrag spielen von unter 1 Million. Also im Endeffekt, wenn es doch eine Mannschaft gibt, die Capspace hat, um einen Kiefer Sherwood zu halten, dann sind es doch die San Jose Sharks. Und deswegen war ich auch etwas überrascht, der General Manager von San Jose, Mike Greer, der hat schon angekündigt, ihn auch weiter traden zu wollen, sollte er nicht verlängern bis zur Trade-Deadline. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, ist er dann überhaupt noch gewinnbringend zu verkaufen? Du hast jetzt einen Zweitrunden-Pick gelegt. Was kriegst du denn da noch dafür?
Wahrscheinlich weniger, das ist klar. Aber es ist ein Risiko, dass die San Jose Sharks im Augenblick eingehen können. Das ist, wie gesagt, dieser Zweitrunden-Draft-Pick, den sie für ihn abgegeben haben, bedeutet nicht viel für San Jose. Und sie haben jetzt die Chance, bis zur Trade-Deadline mehr oder weniger Kiefer Sherwood davon zu überzeugen, dass San Jose der richtige Platz ist für ihn. Ich meine, du musst aber natürlich auch aufpassen. Sie haben im Augenblick den Platz, das ist kein Thema, aber Macklin Celebrini, die Sekunde, wo sein Einstiegsvertrag aufhört, gehe ich davon aus, dass er irgendwo um die 12 Millionen Dollar liegen wird, so wie er jetzt im Augenblick spielt, wenn nicht mehr. Du musst in solchen Situationen natürlich, wenn du Kiefer Sherwood diesen 5-Jahres-Vertrag gibst, dann musst du anfangen zu rechnen, wie dein Budget in 3, 4, 5 Jahren aussehen soll. Und da könnten dann 5 oder 6 Millionen Dollar für Kiefer Sherwood ganz schön viel sein im Alter von 35 Jahren. Und von daher muss man jetzt einfach mal abwarten, wie die nächsten paar Wochen laufen in San Jose. Es ist natürlich ein gewisses Risiko, was sie da eingegangen sind. Aber glaube ich, ein Risiko, das es wert ist, um jetzt zu sehen, wie es weitergeht.
Wenn er uns zurück in die Playoffs schießt, dann war das schon in Ordnung mit dem Zweitrunden-Pick, um es mal ganz salopp zu sagen. Wir schauen noch auf zwei Trade-Gerüchte und ja, was soll ich sagen, Stefan? Kurioserweise hat auch da Team Thiel die Tentakel ausgestreckt, wenn man das so sagen kann. Das erste ist Dougie Hamilton, der hätte ja schon im Sommer nach San Jose wechseln sollen, hat dann aber nicht geklappt. Jetzt aktuell ist er auch im Gespräch bei den Toronto Maple Leafs. Also doppelte Frage an dich, wird New Jersey erstens Dougie Hamilton abgeben? Zweiter Teil der Frage, warum hat es damals mit San Jose nicht geklappt? Und dritter Teil der Frage, ist er ein guter Fit für entweder die Sharks oder für die Toronto Maple Leafs?
Also Frage 1, die letzten Informationen waren, dass New Jersey ihn absolut abgeben will. Ich glaube, die Beziehung untereinander ist schlecht geworden. Die New Jersey Devils haben nicht ansatzweise ihre in sich selbst gesetzten Erwartungen erfüllt zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Saison. Sie haben unglaublich viel Verletzungspech und sie spielen einfach kein gutes Eishockey. Dougie Hamilton ist ein sehr gut bezahlter Verteidiger mit $9 Millionen im Jahr, der auch noch über die Saison hinaus einen Vertrag hat. Das heißt, wer immer ihn haben möchte, muss erstmal diesen Platz für $9 Millionen nächstes Jahr haben. Warum hat es im Sommer nicht geklappt mit San Jose? San Jose ist Teil der zehn Mannschaften No-Trade-List von Dougie Hamilton. Er hat ganz offen einen Trade nach San Jose im Sommer abgelehnt. Er ist nicht wie du ein türkisblutender San Jose-Fan, sondern er wollte da nicht hin. Völlig ganz einfach so gesagt. Sage dir ganz offen, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob er nochmal so reagieren würde, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist diese No-Trade-Clause, diese No-Trade-List ist etwas, was er sich in seinen Vertrag verhandelt hat. Dafür hat er auch wahrscheinlich bei den Verhandlungen dann im Endeffekt Geld auf dem Tisch liegen lassen, was völlig in Ordnung ist. Es ist ein gutes Recht und dadurch darf er entscheiden, wo er spielen möchte. Das ist etwas, was er sich erarbeitet hat und was er sich verdient hat. Vielleicht will er nicht an die Westküste. Vielleicht ist er jemand, der sich an der Ostküste sehr viel wohler fühlt. Die Westküste hat längere Auswärtsfahrten. Du verbringst mehr Zeit im Flugzeug, im Hotel als zu Hause. Vielleicht ist das was er nicht möchte. Vielleicht sieht er die Zukunft der San Jose Sharks nicht so rosig wie du und ich vielleicht. Das weiß ich alles nicht. Das sind alles Fragen, die kann nur er beantworten. Und von daher, ja, er wollte da nicht hin. Jetzt gibt's die Situation mit Toronto. Wo Toronto $9 Millionen übrig hat im Cap, weiß ich nicht. Sicherlich sind's keine $9 Millionen mehr. Es wird ja runtergerechnet, wie lange die Saison läuft. Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, wie viel Platz Toronto hat. Also da müsste New Jersey mit Sicherheit Geld behalten in diesem Trade, was das angeht. Und ich kenne Dougie Hamilton nicht persönlich. Es gibt aber genügend, sage ich jetzt mal, Quellen über ihn, dass er jemand ist, der jetzt nicht, der jetzt nicht dieser typische Athlet, sondern der einfach auch ja gerne Zeit alleine verbringt, nicht unbedingt mit der Mannschaft, der gerne andere Sachen macht. Ja, der einfach ein bisschen anders gepolt ist, sage ich jetzt mal, als dein typischer 25-jähriger NHL-Spieler von mir aus. Und deshalb, glaube ich, macht er sich schon wirklich Gedanken, wo er spielen will. Ob da jetzt Toronto der richtige Platz für ihn ist, wo jeder analysiert, was du zum Frühstück isst, was du zum Mittagessen isst, welche Schuhe du angehabt hast und wie deine Frisur ausgesehen hat. Das wage ich zu bezweifeln, um ganz ehrlich zu sein. Also ich sehe ihn nicht in Toronto, aber ich lasse mich auch gerne überraschen, was das angeht. Da kann ich wirklich sagen, da bin ich wie jeder normale Fan auch, da muss ich einfach abwarten und schauen, was passiert.
Dann das zweite Trade-Gerücht oder der zweite große Name in der Gerüchteküche ist der von Elias Pettersson von den Vancouver Canucks. Sollte eigentlich die Franchise tragen als Franchise-Spieler, als Nummer 1 Center. Du hast es vorhin auch schon angerissen, JT Miller wurde weggetradet, nachdem es den Streit zwischen beiden gab. Also man hat sich für Elias Pettersson entschieden. Scheint sich trotzdem irgendwie nicht so auszugehen, wenn er jetzt wieder offensichtlich auf dem Trade-Block gelandet ist. Und siehe da, auch hier führen Gerüchte zu den San Jose Sharks, wobei ich mich jetzt frage, was wollen die Sharks jetzt mit dem nächsten Center? Du hast Macklin Celebrini, du hast Will Smith, du hast Michael Mieser. Also du bist sehr, sehr tief besetzt auf der Center-Position und für mich auch in der Zukunft gut aufgestellt. Und ich sag's dir ehrlich, Stefan, ich weiß nicht, ob ich für den Elias Pettersson einen von den dreien, also Celebrini sowieso nicht, aber ehrlich gesagt auch keinen Will Smith und ich glaube auch keinen Michael Mieser für einen Spieler wie Elias Pettersson traden würde, zumal du ja dann auch noch Picks mitliefern musst. Also, was glaubst du, was ist dran an der Nummer? Warum will Vancouver seinen eigentlich geplanten Franchise-Spieler abgeben? Und wo landet er am Ende, Elias Pettersson?
Also, wo er landet, das weiß ich nicht. Das wird ganz, ganz schwierig werden. Er ist inzwischen zu einem Projekt geworden, sage ich jetzt mal. Also, ich meine, wenn du dir seine Karriere vor 2024 anschaust. Ich meine, Das war unglaublich. Fast immer ein Punkt pro Spiel, über 100 Punkte gemacht. Wirklich ein aufstrebender Superstar in der NHL, von dem alle davon ausgegangen sind, dass er, wie gesagt, der Nummer 1 Center der Vancouver Canucks ist, bleibt und wie gesagt, sie zum nächsten Level führen wird. Er hat auch dementsprechend seinen Vertrag unterschrieben und verdient 11,6 Millionen Dollar. Also das ist und das bis 2023, also das ist, Entschuldigung, 2032. Das ist sehr lang, das ist sehr viel und da musst du erstmal Platz finden für. Ich glaube, wenn Elias Patterson getradet wird, dann ist das eine ganz, ganz schwierige Sache oder wird eine ganz schwierige Sache werden. Das wird wahrscheinlich drei Teams involvieren. Da muss ein anderes Team noch ein bisschen Geld mit übernehmen. Das ist alles nicht so einfach. Und dann kommt die Frage, wo passt er hin? Also in San Jose bin ich dir ganz ehrlich, da sehe ich ihn auch nicht. Ich glaube, Elias Patterson ist ein Spieler, der ja, sich wohlfühlen muss, um gut zu spielen. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich ihn dazu, sich wohlzufühlen? Es gibt so viele Gerüchte über ihn, dass seine Arbeitseinstellung, ja, ein bisschen lackadaisical, also dass er nicht der härteste Arbeiter ist, dass er im Sommer nicht so viel tut, dass er dadurch unglaublich viele seiner Mitspieler frustriert. Auch ein Quinn Hughes, der sehr gut mit ihm befreundet gewesen sein soll, hat angeblich am Ende ihrer gemeinsamen Zeit in Vancouver sich darüber beschwert, dass er einfach nicht genug tut und nicht genug arbeitet, weil er ein unfassbar talentierter Spieler ist. Und er ist die Sorte Spieler, wenn du selber jemand bist, der es gewohnt ist, tagtäglich hart zu arbeiten und sehr getrieben ist und du siehst dann jemand, der mehr Talent im kleinen Finger hat als 90% aller anderen Spieler, aber einfach nicht viel draus macht, weil er nicht bereit ist zu arbeiten, dann kann es ganz schnell zu Reibungen führen innerhalb so einer Kabine auch. Und wenn du dann auch noch die schlechteste Mannschaft in der Liga bist, dann ist das Pulverfasspotenzial riesengroß. Wo kriege ich den jetzt unter? Wer kann sich diese Aufgabe annehmen? Ich habe da, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ein Dark Horse. Weiß ich jetzt nicht, ob Dark Horse oder nicht, aber eine Mannschaft, wo ich ihn sehen könnte, aufgrund ihrer Vergangenheit mit skandinavischen, vor allem schwedischen Spielern, eine Mannschaft, die auch im Management jetzt noch Spieler wie Nicholas Cronwall und Niklas Lidström haben, die sich um ihn kümmern könnten und er auch viele schwedische Spieler in der Mannschaft hat, sehe ich Detroit eigentlich als eine Mannschaft, wo Elias Patterson gut unterkommen könnte. Das ist jetzt reine Spekulation, weil ich mich nicht tiefgehend damit beschäftigt habe, ob sie ob sie Platz haben für ihn, auch finanziell, kann ich nicht sagen, aber in einer Situation, wo Dylan Larkin deine Nummer 1 ist als Mittelstürmer, Elias Patterson als Nummer 2 mit den richtigen Leuten um sich rum, die dann auch vielleicht Zugriff zu ihm bekommen, da könnte ich mir Detroit durchaus vorstellen.
Ja, also eine interessante Spur auf jeden Fall. Wobei der Umgang mit Schweden in Vancouver ja auch Tradition hat, ne? Wenn wir dann die Sedin-Zwillinge alleine denken. Aber gut, ja. Aber der wird teuer. Also ich glaube, da müsste Detroit sicherlich, keine Ahnung, ein Paket schnüren, das wahrscheinlich Top-Verteidiger-Talent Sandin Pelikka beinhaltet, vielleicht Marco Kasper, ein, zwei gute Jungs und Picks. Also wird auf jeden Fall spannend und definitiv für beide Seiten, das kann man sagen, nicht günstig. Ich habe sofort wieder an Vegas gedacht, ich weiß auch nicht, warum.
Ja, ich sag mal so, also ich glaube, dass er nicht ganz so teuer ist, wie man vielleicht erwartet, weil da doch ein ziemlicher Rattenschwanz mit dran hängt einfach in dieser Situation. Es funktioniert nicht in Vancouver. Es hat die letzten paar Jahre nicht funktioniert und es ist halt doch so, dass Vancouver einfach auch Druck hat, was zu tun. Vancouver ist ein Markt mit ihren Fans, mit ihren Medien, die erwarten eine gute Mannschaft. Sicherlich hat inzwischen auch jeder mitgekriegt, dass es da einen kompletten Rebuild geben muss. Das erhöht aber unglaublich den Druck innerhalb des Marktes, sage ich jetzt mal. Und von daher ganz, ganz schwierig und er ist vielleicht billiger zu haben, als man sich denken würde.
Ja,
und billig, genau hin. Billig in Anführungszeichen.
Ja, das ist schon klar. Wie gesagt, der Vertrag ist auf jeden Fall nicht billiger, also so viel steht fest. Nein. Stefan, last but not least öffnen wir nochmal unseren bunten Strauß an Themen für unsere 6 Schlagschüsse zum Abschluss einer jeden Episode über die Lage der Liga. Und wir starten heute mit dem ersten Schlagschuss Trainerwechsel bei den Columbus Blue Jackets. Rick Bowness folgt auf Dean Iverson, der am 12. Januar gefeuert wurde. Ich habe die Zahlen dazu auch noch parat. Unter Iverson 19-19-7, also immerhin noch eine 50%, also diese Prozentpunkte. Ich glaube, so kann man es am besten übersetzen, was die Blue Jackets unter Iverson hatten. Sie waren damals 28. in der NHL und unter dem Nachfolger, unter Bowness, 5-1-0. Also sehr, sehr gute Bilanz. 83,3% der zu vergebenen Punkte geholt sind in diesem kurzen Zeitraum. Fünfter in der NHL, sind auch nur 2 Wochen. Und sie haben sich eigentlich in fast jeder Statistik merklich verbessert. Powerplay besser geworden, Tore besser geworden, Gegentore besser geworden. Nur das Penalty-Killing hat, warum auch immer, ein bisschen gelitten. Warum denn, Stefan, war Iverson nicht der Richtige? Was macht Bowness besser? Und hat dieser Trainerwechsel nicht ohnehin ein ganz besonderes Geschmackerl? Ich überlege da zurück an 2023, damals noch Winnipeg gegen Minnesota, also ganz andere Orte, wo beide Trainer engagiert waren. Da hätte es beinahe einen Trainerfight zwischen den beiden gegeben. Also das sorgt ja auch nochmal für ein ganz besonderes Geschmackerl.
Ich glaube, das ist ein Trainerwechsel, den nur wirklich Columbus intern erklären kann in dem Sinne. Dean Iverson war letztes Jahr, glaube ich, Finalist für die Jack Adams Trophy, hat hervorragende Arbeit gemacht in Columbus letztes Jahr. Aber es gab interne Gerüchte, dass er einfach nicht genug Lehrer ist, dass er den Spielern nicht genug beibringt, sondern dass er sich auch mit den jungen Spielern nicht gut genug befasst. Und ich glaube, er ist Dean Iverson und Rick Bowness sind absolute Gegensätze voneinander. Rick Bowness, der 70 Jahre alt ist, der eigentlich schon aufgehört hat als Trainer in der NHL, ist bekannt dafür, dass er ein unglaublich guter, netter Mensch ist, der Hauptaugenmerk auf die persönlichen Beziehungen zu den Spielern pflegt und der einfach der Hockey lebt, denkt, träumt, was weiß ich, und unglaublich viel zu geben hat als Lehrer auch. Es sieht ganz so aus, als hätten die Verantwortlichen in Columbus einfach für sich selber festgestellt, dass das die Sorte Trainer ist, die sie für diese Mannschaft brauchen und nicht den harten Hund der wie gesagt weniger Wert jetzt auf X's und O's und solche Dinge legt, sondern einfach nur auf die Leistung und spiel gut, spielst du nicht gut, spielst du nicht, erklären kann dir das jemand anders so ungefähr. Das sind zwei verschiedene Arten und Weisen, eine Mannschaft zu trainieren, und ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen in Columbus jetzt gesehen haben, dass es für sie einfach so nicht funktioniert. Und ich meine, die Ergebnisse von Rick Bowness jetzt in den ersten 6 Spielen sprechen ein bisschen für sich selber. Elvis Merzlikins hat auch ein Interview gegeben, was ja ein bisschen kontrovers ist. Man hat ihn gefragt, was der Unterschied ist, und dann hat er einfach nur gesagt, neuer Trainer. Das sagt eigentlich relativ viel aus, ohne viel zu sagen, um ganz ehrlich zu sein. Ja,
kurz und prägnant, so wie steht fest. Ja. Das nächste Thema ist so überhaupt nicht kurz und prägnant, und das meine ich wirklich buchstäblich. Es geht um lange Shifts. Die scheinen momentan so ein bisschen in Mode zu kommen. Also gemeint ist der Wechsel, also die Zeit, wo du über die Bande springst, dann auf dem Eis stehst, bis du wieder zurück auf die Bande hüpfst. Und da gab es jetzt in den letzten 2 Wochen 2 Spieler, die haben es ein bisschen übertrieben, um es mal mit einem Augenzwinkern zu sagen. Der eine ist Verteidiger bei den Chicago Blackhawks, Artyom Levchunov. 5 Minuten 33 war sein Shift gegen die Edmonton Oilers. Und der andere war Quinn Hughes, Verteidiger von den Minnesota Wild. 4 Minuten 14 war sein Shift im Spiel gegen die Florida Panthers. Natürlich ist das keine Absicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wie kann sowas passieren? Und Stefan, nehmen uns da mal mit als ehemaliger NHL-Profi. Wie viel Laktat schießt ihr in die Beine ein bei einem Wechsel von 4-5 Minuten?
Ja gut, das muss man jetzt ein bisschen relativieren. Ich weiß nicht, ob diese Wechsel, ob das durchgehende Zeit war. Ich meine, wenn abgepfiffen wird und auf dem Eis bleibt, dann ist es statistisch gesehen ein Wechsel. Wenn es Pausen gibt dazwischen, wenn da ein Commercial Break mit zwischendrin ist oder so. Aber egal, ob Pause oder nicht, viel zu lang, logischerweise. 4 Minuten, 5 Minuten auf dem Eis zu bleiben am Stück ist völliger Blödsinn. Meiner Meinung nach, und als Trainer würde ich durchdrehen. Aber na gut, es ist wirklich komplett situationsbedingt. Vielleicht bist du im Powerplay als Verteidiger wie Quinn Hughes. Das Powerplay ist durchgehend 2 Minuten. Du bleibst die ganze Zeit auf dem Eis, dann musst du dich gar nicht so viel bewegen. Fakt ist, 4 Minuten durchgehend auf dem Eis zu sein, ich hätte mich wahrscheinlich 1 Stunde erholen müssen nach so einem Wechsel, wie 90% aller anderen Spieler auch. Aber Quinn Hughes zum Beispiel ist ein Spieler, der eine durchschnittliche Eiszeit hat, glaube ich, von 27 Minuten pro Spiel oder so. Also der spielt die Hälfte vom Spiel sowieso. Glaube nicht, dass das etwas ist, was irgendein Trainer in der NHL, AHL, DEL gerne sieht oder regelmäßig sehen möchte. Ab und zu passiert sowas mal, sollte aber wirklich nicht gang und gäbe sein.
Dann kommen wir zu Schlagschuss Nummer 3 und Folge 4, unsere Rubrik Kuriose Verletzungen. Es ist mal wieder passiert, diesmal hat es einen Trainer erwischt, den von den Toronto Maple Leafs, das ist Craig Berube, der sich im Fitnessstudio verletzt hat. Ja. Also wer das schon mal gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Wenn nicht, sollte man es mal googeln. Also er hat eine halbmondförmige Platzwunde auf dem Kopf, die mit 50 Stichen genäht werden musste. Dazu auch ein heftiges Veilchen unterm linken Auge, also ein blaues Auge. Stefan, du bist sehr gut informiert. Weißt du, was passiert ist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich im Fitnessstudio so verletzen kann, es sei denn, du machst Kettlebell-Weitwurf mit so einer 24er Kettlebell. Und was ist denn dein kuriosester Gym-Unfall?
Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Chief, ehemaliger Mannschaftskollege, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir das zeigt, ist, dass man in dem Alter einfach nicht mehr so viel Zeit im Kraftraum verbringen sollte, weil da wird's gefährlich. Sah böse aus. Ich meine, Greg ist ein extrem harter Hund, das wissen wir alle. Ich kann eigentlich nur davon ausgehen, dass ihm vielleicht dass ihm eine Platte auf den Kopf gefallen ist oder sonst irgendwann. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ohnmächtig geworden beim Gewichtheben, was auch passieren kann, und ist irgendwie umgefallen. Keine Ahnung. Sah sehr böse aus. Ich hoffe, es geht ihm gut und er hat keine Probleme. Für mich kuriose Verletzungen im Fitnessstudio, also beim Kraftraum, habe ich mich nie wirklich verletzt. Ich habe mich beim Aufwärmen mal beim Fußballspielen verletzt, habe mir die Bänder im Knöchel gerissen. Musste dann meinen Fuß tapen, um durchs Spiel zu kommen, weil das darfst du natürlich keinem sagen vor dem Spiel. Das ist zu peinlich. im Kraftraum selber habe ich mich noch nicht verletzt. Ne.
Dann klopfe ich mal auf Holz, dass es dabei bleibt. Will natürlich auch keiner sehen. Ganz, ganz kurze Rückfrage noch zu den Toronto Maple Leafs. Nicht als extra Schlagschuss, sondern einfach, weil wir jetzt schon über die Leafs sprechen. Mitch Marner ist zurückgekehrt. Vegas Golden Knights haben die Saisonserie gegen Toronto gesweept. Und als Marner nach Toronto zurückgekommen ist, gab es nicht nur Applaus bei seinem Tribute-Video, sondern auch Pfiffe. Wie hast du das gesehen?
War genau so zu erwarten, glaube ich. Ja, Mitch Marner ist eine polarisierende Figur. Er ist jemand, der sehr, sehr schnell sehr hoch gelobt worden ist in Toronto und auch genauso schnell kritisiert worden ist. Er war grundsätzlich der Spieler, dem man am meisten Schuld zugewiesen hat in den letzten vergangenen Jahren dafür, dass es mit dem großen Wurf nie so geklappt hat. Im Endeffekt ist er auch genau deshalb gegangen, weil er die Kritik so, vor allem die persönliche Kritik auf den sozialen Medien, auch gegen sich und seine Familie gerichtet, einfach nicht mehr mitmachen wollte. Was völlig verständlich ist, das sollte keiner tun, das verdient auch kein Sportler, egal wie der Erfolg oder Misserfolg aussieht. Und im Endeffekt hat er den Toronto Maple Leafs 9 hervorragende Jahre gegeben. Er war ein extrem wichtiger Spieler für sie, ein extrem produktiver Spieler für sie. Ich glaube, du siehst auch dieses Jahr, dass er ihnen unglaublich fehlt. Ich weiß, sie hatten jetzt ein kurzes Strohfeuer und auch Austin Matthews hat in den letzten Spielen viel getroffen und alle sagen, es ist alles wieder gut, aber ich glaube, dass Austin Matthews eindeutig merkt, dass Mitch Marner nicht mehr da ist und dass du auch deshalb ein bisschen einen Abfall in seiner Produktion siehst. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es den einen oder anderen gibt in Toronto, der sich wünscht, er hätte vielleicht Mitch Marner in der Vergangenheit ein bisschen besser behandelt und er wäre geblieben. Ich glaube nicht, dass die Toronto Maple Leafs ohne Mitch Marner dieses Jahr eine bessere Mannschaft sind. Im Gegenteil. Und von daher, ja, ich meine, aber es ist ein Markt in Toronto, der ist nun mal so. Da ist Eishockey, das ist der Nabel der Eishockey-Welt zusammen mit Montreal. Und wenn du da spielst, musst du dich darauf gefasst machen, dass das eine andere Atmosphäre ist als andere Plätze in der NHL. Und das gehört einfach dazu. Und es braucht auch ganz bestimmte Charaktere, die an so einem Platz Erfolg haben können. Und die sind nicht so einfach zu finden. Und wenn man sich anschaut, wann die Toronto Maple Leafs das letzte Mal einen Stanley Cup gewonnen haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind sie seit 40 Jahren nicht in der Lage, länger als 40 Jahre, diese Spielertypen zu finden, die dann im Endeffekt damit umgehen. Wenn es da so weitergeht, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass Austin Matthews seine komplette Karriere in Toronto verbringen wird.
Wieder Bold Prediction, schauen wir mal. Was mich ein bisschen überrascht hat, war beim Hinspiel, wenn man so sagen möchte, in Vegas. Da hat Matthews echt ein bisschen empfindlich reagiert auch. Also natürlich wird er da viel zu Mitch Marner gefragt. Und er hat gesagt dann irgendwann, jetzt reicht's ihm auch langsam mal. Er hat genug von diesen Mitch Marner-Fragen. Mhm. Habe ich mir auch gedacht, okay, könnte man jetzt für einen Spieltag auch mal, ja, machen. Aber gut, also anscheinend, ja, ich wäre gerne mal Mäuschen in der Maple Leafs-Kabine. So viel steht fest. Stefan, ja. Schlagschuss Nummer 4 von 6 betrifft einen riesigen Hype, der in den letzten Wochen ausgebrochen ist. Es geht um eine neue Serie auf HBO. Heated Rivalry nennt sich das Ganze. Mhm. Geht absolut durch die Decke. Ist eine kanadische Serie. Geht über 2 Eishockeyspieler, einen Kanadier, einen Russen. 2 Top-Talente. Ist so ein bisschen angelehnt auch an Sidney Crosby und Alex Ovechkin. Also das sollte zumindest das Vorbild ein bisschen sein. Aber jetzt kommt, die Abbiegung sozusagen. Beide kommen sich näher oder anders gesagt, es geht um Homosexualität im Eishockey. Selbst NHL-Commissioner Gary Bettman wurde dazu gefragt und hat in einem Interview gesagt, dass er die Serie schon durchgesuchtet hat. Und beide Schauspieler werden momentan wirklich auf Händen getragen und sie selbst haben die olympische Fracke tragen dürfen. Also es schlägt wirklich riesige Wellen überall im Internet. Stefan, hast du Heated Rivalry schon gesehen? Und auch sehr interessant für mich, da du ja nach wie vor sehr, sehr oft in Eishockey-Kabinen bist. Wie sehr ist denn dieses Thema noch ein Tabu in Eishockey-Kabinen?
Ich habe noch nichts davon gesehen, muss ich zugeben. Weiß auch nicht, ich habe es bis jetzt noch nirgendwo gefunden, um ganz ehrlich zu sein, um es mir anzuschauen. Ich bin da ehrlich, vielleicht auch ein bisschen naiv, vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich glaube nicht, dass es überhaupt ein Thema ist, wenn du einen homosexuellen Spieler in deiner Kabine hättest. Ich glaube wirklich nicht, dass das heutzutage ein Thema wäre oder ist. Ich rein statistisch gesehen in 21 Jahren Eishockey-Profi und was weiß ich, wie vielen Mannschaftskollegen muss ich eigentlich davon ausgehen, dass ich selber irgendwann mal mit einem homosexuellen Spieler zusammengespielt habe, ohne es zu wissen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Ich hoffe sehr, dass es kein Problem sein würde, weil ich einfach hoffe, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Du bist da, um Eishockey zu spielen, du bist da, um zusammen Erfolg zu haben. Die sexuellen Preferences eines anderen gehen mich überhaupt nichts an und haben auch überhaupt nichts damit zu tun, wie der mir einen Pass spielt, Schüsse blockt oder einen Bully macht. Also von daher, wie gesagt, bin ich vielleicht ein bisschen naiv oder blauäugig, aber glaube einfach nicht, dass es ein Thema ist oder sein würde. Und ich hätte auch 0,0 Probleme damit, einen Spieler zu verpflichten, der sich öffentlich geoutet hat, wenn ich der Meinung bin, dass er meiner Mannschaft auf dem Eis weiterhelfen kann. Also da sehe ich keine Probleme drin. Und von daher, ja, freue mich für alle Beteiligten, dass es eine Serie ist, die Spaß macht, die Leute begeistert. Bin doch ein bisschen überrascht, dass so viel darüber gesprochen wird, gebe ich ganz offen zu. Wie gesagt, weil solche Sachen für mich einfach persönlich, ja, die sind kein Thema. Das ist das Recht jedes Einzelnen zu tun und zu lassen, was er möchte. Und von daher ist es nicht wirklich etwas, was mich interessiert.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, hast du sehr schön gesagt. Ja. Ja, und mal schauen, wie gesagt, vielleicht kann ja so ein Hype von so einer Serie auch mal wieder was bewegen, den einen oder anderen vielleicht auch zum Umdenken bringen. Ich bin gespannt, ab dem 6. Februar, glaube ich, gibt es das auch bei uns zu sehen, auf HBO Max, glaube ich, müsste das sein. Also für alle, die da mal reinschauen wollen, Anfang Februar. Ihr habt dann die Chance, ich freue mich auch schon drauf. Also bin gespannt, ob ich es genauso durchsuchten werde wie Gary Batman. Kommen wir auf unseren 5. Schlagschuss für heute. Es gab einen Call-up bei den Edmonton Oilers und es betrifft einen unserer deutschen Stürmer, Josh Semansky. Der wurde vom AHL-Farmteam Bakersfield Condors hochgezogen. Seine Bilanz bis hierhin, 39 Spiele, 7 Tore, 21 Assists, macht 28 Scorer-Punkte. Er ist damit viertbester Scorer bei den Bakersfield Condors, hatte auch eine Plus-8-Bilanz. Sein Zwei-Wege-Spiel wurde ja ausdrücklich gelobt, sowohl von den NHL als auch von den AHL-Verantwortlichen. Und siehe da, es gab dann am Montagabend direkt das NHL-Debüt im Trikot der Edmonton Oilers im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks. Und auch da schauen wir mal auf seine Bilanz. Erstmal gab es einen Sieg, das ist ja das Wichtigste, 7-4 für die Oilers. Er hat 7 Minuten 43 Sekunden Eiszeit bekommen, hat die dritte Reihe gesendet neben Matthew Savoir und Jack Russell. 75% seiner Face-Offs gewonnen, richtig stark. Und eine Plus-Minus-Bilanz von +2. Ein Tor wäre es auch beinahe noch geworden, da hat nicht wirklich viel gefehlt. Stefan, die Frage an dich: Was ist dieser Josh Semansky für ein Eishockeyspieler? Hat ja auch lange in der DEL gespielt, zuletzt für die Straubing Tigers, noch bis Ende der letzten Saison. Wie sehr freust du dich für den Erdinger und wie NHL-ready ist Josh Semansky schon?
Ich freue mich extrem für ihn. Das ist mit Sicherheit ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist für ihn. Dieses eine NHL-Spiel, was er gestern gespielt hat, wird ihm nie wieder jemand nehmen können. Und er gehört da zu einem absolut elitären Kreis jetzt von Spielern, die es auf dieses Level geschafft haben. Von daher unglaublich stolz auf ihn, freue mich für ihn. Glaube, bin auch überzeugt davon, dass es das erste von sehr, sehr vielen sein wird, weil er einfach den Schritt jetzt in seiner Entwicklung gegangen ist. Er hat sehr, sehr gutes Eishockey gespielt in Bakersfield. Er hat sehr reifes Eishockey gespielt. Er ist kein Spieler, der den du nur als offensiv oder defensiv definieren kannst, sondern er ist ein Zwei-Wege-Spieler, der, wie du gesagt hast, die dritte Reihe angeführt hat als Mittelstürmer. Und wenn du in deinem ersten Spiel als junger Spieler in der NHL direkt als Mittelstürmer zum Zuge kommst und auch spielen darfst, dann bedeutet das, dass man dir auch defensiv vertraut. Und von daher hat er mit Sicherheit sehr gute Arbeit gemacht und ist ein Spieler, der aufgrund dieser Fähigkeiten, weil er sehr viele verschiedene Rollen für dich ausfüllen kann, glaube ich, auch in Zukunft sehr, sehr wertvoll sein kann und wird für die Edmonton Oilers. Und freue mich riesig für ihn und bin wirklich überzeugt davon, dass es das erste von sehr vielen NHL-Spielen sein wird.
Das hoffen wir alle und wir hoffen natürlich auch nochmal einen Push für die Olympischen Spiele. Da ist Semansky natürlich auch Teil der deutschen Olympiamannschaft und genau darum geht es auch in unserem 6. und letzten Schlagschuss für Episode Nummer 37. Es geht um einen potenziellen Fahnenträger für die gesamte deutsche Olympiamannschaft bei der Eröffnungsfeier und der könnte Leon Dreiseitel heißen. Zur Erklärung, es wird ein Duo die Fahne tragen, eine Frau und ein Mann. Zur Wahl stehen bei den Frauen Snowboarderin Ramona Hofmeister, Bobfahrerin Laura Nolte und Skispringerin Katharina Schmidt. Bei den Männern geht's zwischen dem nordischen Kombinierer Johannes Rizek, Rennrodler Tobias Wendel und eben unserem Leon Dreiseitel. Stefan, warum ist Leon genau der Richtige für diesen Job?
Aufgrund seiner Präsenz als Sportler in Deutschland, glaube ich, muss es immer ein bisschen relativieren. Ich glaube, Olympiasportler zu sein in dem Sinne ist ein bisschen was anderes als jetzt ein NHL-Profi zu sein. Du siehst natürlich die verschiedenen Sportarten, die da repräsentiert werden in dieser Situation mit Rennrodeln und nordischer Kombination und Eishockey. Aber ich glaube, dass ein Leon Dreiseitel, was die komplette Olympiamannschaft Deutschlands angeht, ja, doch der größte Star ist, den wir in Mailand haben, was die Medienpräsenz angeht, was die Erfolge angehen, ist er mit Sicherheit jemand, der auch hochinteressant ist für alle anderen deutschen Olympiateilnehmer, die mit Sicherheit auch, er wird sehr viele Fotos machen müssen bei diesem Turnier im Olympischen Dorf mit anderen deutschen Athleten und er ist einfach ein Aushängeschild für den deutschen Sport. Er ist ein Sportler, der gezeigt hat, dass du absolutes Weltniveau erreichen kannst in einer Sportart, die jetzt nicht die typische deutsche Sportart ist in dem Sinne. Und von daher hat er sich diese Nominierung absolut verdient. Und es würde mich unglaublich freuen, weil es natürlich auch fürs deutsche Eishockey ja eine sehr, sehr positive Sache ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal einen deutschen Eishockeyspieler gegeben hat, der bei der Eröffnungsfeier Fahnenträger war. Ich glaube, Christian Ehrhoff war Fahnenträger bei der Abschlussfeier der in Olympia beim Silbermedaillengewinn, glaube ich. Aber Eröffnungsfeier, weiß ich nicht, ob es schon mal einen deutschen Eishockeyspieler gab. Und von daher wäre es natürlich eine Riesensache. Und auch für ihn persönlich wäre es bestimmt etwas. Also das ist ja nochmal wirklich was ganz Besonderes in dem Fall. Und würde mich sehr freuen für ihn.
Ich glaube, für uns alle. Hast du schon abgestimmt, Stefan?
Nein, man muss erst mal finden. Weiß ich gar nicht, wo man das machen kann.
Dafür bin ich ja ein Teil dieses Podcasts, um solche Informationen da nochmal anzuliefern. Schaut mal auf teamdeutschland.de oder wenn ihr es noch einfacher haben wollt, dann einfach auf unsere Website nhl.com/de. Da gibt's natürlich einen Artikel mit Stimmen von Moritz Heider und Philipp Grubauer über Fahnenträger Leon Dreisaitl. Da könnt ihr auch abstimmen. Also wie gesagt, es ist eine Wahl und der mit den meisten Stimmen oder das Duo mit den meisten Stimmen, das wird dann bei der Eröffnungsfeier in Milano Cortina die deutsche Fahne tragen. Wäre eine Riesenehre auf jeden Fall. Stefan, ich bedanke mich wie immer für deine Expertise, auch heute wieder. Und so langsam stimmen wir uns ein auf die Olympischen Spiele und kann auch schon mal sagen, es wird natürlich auch über Olympia einen Schlagschuss-Podcast geben. Bis dahin, wir hören uns. Vielen lieben Dank, Stefan.
Freue mich riesig. Danke dir, Ruppi, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Servus, macht's gut.